Dun 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 Anderthalb Männer.
Hi, gegenüber von mir sitzt der Steven.
Hallo Nico und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eineinhalb Männer. Heute haben wir zum ersten Mal eigentlich was ganz Besonderes, Nico, oder?
Auf jeden Fall, ja.
Also wir hatten sowas noch nicht tatsächlich, sondern wir haben zwei Gäste da, Niklas und Lara. Und wir sprechen heute mal auch über andere Krankheiten tatsächlich und nicht nur über meine elendslange Geschichte mit dem Hodenkrebs. Von daher, hi, Niklas und Lara, schön, dass ihr da seid.
Hallo zusammen.
Hi.
Ja, erzählt mal ganz kurz, oder Lara und Niklas, wer ihr seid und warum ihr hier seid.
Genau, also ich bin der Niklas, 28 Jahre und bin im Dezember 2021 an Lymphdrüsenkrebs, genau am Morbus Hodgkin, erkrankt und habe die Krankheit dieses Jahr im März dann besiegt.
Wow.
Genau, ich bin Lara, ich bin 26, ich bin die Freundin von Niklas und ich habe das Ganze zufälligerweise erkannt, tatsächlich ganz zu Beginn von unserer Beziehung, beziehungsweise noch nicht, weil wir waren noch nicht mal zusammen. Genau, und wir freuen uns, dass wir unsere Geschichte teilen dürfen.
Wow. Ja, dann erstmal herzlich willkommen heute in der Runde. Wir haben ja gesagt, Steven und ich, dass wir so ein bisschen unseren Scope jetzt erweitern und auch anderen, Anführungszeichen, Krankheiten, Krebsarten jetzt auch mal die Bühne widmen und die sich im Endeffekt mal vorstellen können, beziehungsweise auch so ein Stück weit die Geschichte hinten dran verstehen. Weil es ist ja, wie mehrmals das schon im Podcast erklärt, Steven war das ja die Story Hodenkrebs und jetzt geht es quasi auch in andere Richtungen rein. Und zu der Thematik Lymphdrüsenkrebs, das ist ja im Endeffekt was relativ gängig ist und auch relativ verbreitet ist. Kommt immer mal wieder dieser Name, taucht mal irgendwo auf, aber die Frage ist natürlich, was ist das überhaupt? Was ist denn ein Lymphdrüsenkrebs?
Ja, also wie du sagst, es ist eine relativ verbreitete Krankheit, vor allem bei jungen Menschen wie jetzt uns. Trotzdem macht es insgesamt nur 1% aller Krebsfälle weltweit aus. Im Prinzip ist das eine bösartige Erkrankung im lymphatischen System. Unser Lymphsystem ist für unsere Immunabwehr zuständig. Kennt man, wenn man irgendwie eine Erkältung hat, dass einem dann der Hals ein bisschen anschwillt. Und diese Lymphknoten waren bei mir auch angeschwollen, allerdings ohne Erkältung oder Grippe oder ähnliches, weil sie eben durch bösartige Zellen entartet sind. In meinem Fall war es das sogenannte Hodgkin-Lymphom. Das hat eine relativ eindeutige Kennzeichnung durch eine bestimmte Zelle, die man im Lymphknoten dann findet. Ist auch irgendwie zurückzuführen auf das pfeifische Drüsenfieber. Da gibt es noch eine weitere Abgrenzung des Non-Hodgkin-Lymphom. Das sind dann quasi alle anderen Zellen, die nicht so aussehen.
Ganz kurze Frage, eine Rückführung aufs pfeiferische Drüsenfieber. Heißt, an der Stelle hat das irgendwie, also korreliert das irgendwie zusammen?
Da gibt es solche T-Zellen. Also man vermutet, dass da irgendeine Verbindung herrscht, weil im Prinzip die gleichen Zellen beim pfeifischen Drüsenfieber auch vorhanden sind, nur nicht in dieser Entartung. Deswegen wird da vermutet, dass es irgendeinen Zusammenhang gibt. Allerdings weiß die Forschung noch nichts Genaues in diesem Fall.
Ich habe mich jetzt ja auch ein bisschen vorbereitet und mich ein bisschen eingelesen in das ganze Thema Lymphdrüsenkrebs. Ich muss aber ehrlich gestehen, vor dieser Vorbereitung hatte ich wirklich gar keine Ahnung, was das ist, wo das irgendwie stattfindet im ganzen Körper. Von daher die Frage an euch, also wie erkennt man sowas ganz klassisch und wie habt ihr es in eurem Fall tatsächlich erkannt?
Ja, also ich kann jetzt mal von uns erzählen. Niklas kann dann auch gleich nochmal von Bekannten erzählen, wie die es erkannt haben. Bei uns war es komplett zufällig. Also ich habe das bei ihm ertastet am Hals, relativ weit oben, aber ja, bei uns war es so, ich habe das ertastet und er musste seinen Hals in einem ganz bestimmten Winkel halten, damit ich das gespürt habe. Ich glaube, es war auch beim Küssen oder so. Also es war tatsächlich, ich habe einfach nur irgendwas gespürt und dachte mir, okay, das ist so ein harter Knubbel. Ich glaube, das ist nicht normal. Habe auf der anderen Seite bei ihm gespürt, dann hat er mich schon ganz irritiert angeguckt. Und dann habe ich gesagt, du hast da einen Knubbel, das weißt du. Und dann hat er mich ganz noch mehr irritiert angeguckt und dann war mir schon klar, nee, also er weiß es nicht. Und dann hat er selbst gespürt und meinte, da ist doch gar nichts. Und dann haben wir festgestellt, dass es nur im ganz bestimmten Winkel ist. Und ja, dann daraufhin hat er es eben abklären lassen, also das erste Hausärztin. Dann hieß es erstmal, es kann ja wirklich gar nichts Schlimmes sein. Also es kann, so wie er gerade schon gesagt hat, es kann ja wirklich nur ein Lymphknoten sein, der durch eine Erkältung angeschwollen ist. Vielleicht ist die Erkältung gar nicht ausgebrochen, so ein bisschen verschleppte Erkältung. Und dann muss er erstmal Antibiotikum nehmen. Und es hieß dann schon, also er nimmt es 2 Wochen und es sollte dann auf jeden Fall weg sein. Und nach 10 Tagen hat er nur zu mir gesagt, das hat sich gar nicht verändert. Und daraufhin hat dann die Hausärztin gesagt, okay, das ist jetzt schon ein bisschen komisch. Da müssen wir nochmal genauer nachgucken. Und dann ging es eben weiter über HNO-Ärzte und irgendwann wurde eine Biopsie entnommen. Und sieht auch noch, die Narbe ist immer noch da, genau. Genau, und übers Labor wurde dann festgestellt, dass es Krebs ist.
Wie war denn so ungefähr die Zeitspanne zwischen erster Erkennung und, okay, wir interpretieren mal jetzt nicht allzu viel Negatives rein und der wirklichen Diagnose dann?
Also das erste Mal ertastet war etwa am 10. September ungefähr 2021 und wie die Lara es gesagt hat, da ging es hin und her noch mit Antibiotika ausprobieren, Ultraschall machen und so weiter. Und dann irgendwann halt, okay, wir müssen da operieren, wir müssen schauen, was da los ist. Nachdem der Knoten draußen war, ging es dann auch nochmal eine Woche, bis man die Diagnose hatte, aber insgesamt 2 Wochen, bis man auch den Untertyp und die Klasse und was weiß ich wusste. Und da waren insgesamt, glaube ich, waren es dann 8 Wochen. Von erstes Mal tasten bis zur Diagnose.
Bis zur finalen Diagnose, aber dass es Krebs ist, wusste man ja schon ungefähr nach 6 Wochen.
So ungefähr, genau.
Aber man wusste das echt wahrscheinlich erst durch die Biopsie sicher, ja. Weil ob das eine Krebszelle halt oder ein Befall halt stattgefunden
hat. Also es gibt Menschen, die haben insgesamt mehrere geschwollene Lymphknoten am ganzen Körper. Das kommt durchaus vor, ohne dass die jetzt bösartig sind. Deswegen kann da nur eigentlich eine Biopsie einen Aufschluss geben.
Ja, vielleicht zum Verständnis ist es, dass im menschlichen Körper relativ viele Lymphknoten vorhanden sind, zum Beispiel auch unterhalb der Zunge oder wenn man die Zunge jetzt rausstreckt, würde man das auch sehen, wenn man zum Beispiel erkältet ist, kriegt man so Bubbel, das sind meines Wissens auch Lymphknoten und oder im Brustbereich etc. ist es ja auch vorhanden und bei dir war das aber wirklich nur dann am Hals eine einzige, die dann angeschwollen
wird. Nee, also wie du sagst, sind im ganzen Körper, die können von der Leiste über die Achselhöhlen im Bauchraum über die Wirbelsäule hin am Herz sind überall Lymphknoten verteilt im Körper. Bei mir hat man dann gesehen im Ultraschall, dass ich dann doch einen kompletten Strang hatte am Hals, der bis um das Schlüsselbein ging, der geschwollen war. Das hat man nur an sich nicht selber gesehen.
Getastet halt. Genau, das war also du hast dann quasi so irgendwie da, einen Punkt nur
gemacht. Da hat man halt nie drauf geachtet und deswegen war es halt ein markanter Knubbel, der dann wirklich rausgestanden ist, der dann eindeutig war.
Ja, krass, Nico, was du auch alles weißt, ey, dass wir überall hier im Körper Lymphdrüsen haben. Also auch neu für mich. Ey. Danke dafür. Nee, ich habe noch.
Warte mal ganz kurz, ist es neu für dich, dass ich das weiß oder was?
Beides. Die Info ist neu für mich und dass du sowas weißt, aber wahrscheinlich muss man das als Vater von 2 Kindern auch irgendwann können. Kurze Frage, Steven. Niklas, noch unter uns 2 Betroffenen, Nico und Lara, hört mal kurz weg. Nee, Quatsch. Bei dem ersten Ertasten, was war denn da so dein Gefühl? Weil mein erstes Ertasten und meine erste Begegnung mit der Erkennung der Krankheit tatsächlich war ja auch so eine, in erster Linie eigentlich eine ganz harmlose. Ich spüre nichts, ich habe eigentlich nicht viel, ich ernähre mich gesund, ich bin auch eigentlich gesund. Und dann auf einmal ertastet man was. Was war denn da, oder was ging dir denn als erstes durch den Kopf, Niklas?
Ja, im Prinzip ging es mir ähnlich wie dir. Ich habe gedacht, ja, wird nichts sein, aber ich lasse halt mal anschauen. Grundsätzlich war ich eh jemand, wenn ich halt irgendwie was merke, wo ich merke, das gehört da vielleicht nicht hin oder das ist nicht normal, lasse ich es lieber anschauen. Und bisher im Leben war es halt immer so, war nichts, war alles gut. Und jetzt war es halt, ja, wie du sagst, mir ging's gut. Ich hatte keinerlei Probleme in irgendeiner Weise. War sportlich aktiv, habe mich gesund ernährt. Und auf einmal hat man was, wo man nicht weiß, was es ist, wie man es einordnen soll. War dann doch ein bisschen Unbehagen mit dabei, weil eigentlich konnte man sich bisher quasi auf den Körper immer verlassen, sozusagen.
Als du dann beim Arzt warst, dann sind ja im Endeffekt, oder ich weiß nicht, ob ihr es zusammen wart, aber im Endeffekt sind ja dann die ersten Gespräche wahrscheinlich so über das Thema, kann man es heilen, muss man es operieren etc. Wie ist denn das in dem speziellen Fall beim Lymphdrüsenkrebs? Ist das was immer zu operieren ist?
Also operieren kann man es gar nicht, weil das Problem ist im lymphatischen System, das geht durch den ganzen Körper. Das wäre jetzt ähnlich, wie wenn man im Blut irgendwie einen Krebs hätte. Da kann man nicht einfach eine Stelle rauspicken und rausnehmen. Da muss man halt wirklich mit einer Chemo drauf und je nachdem halt noch mit einer Bestrahlung.
Das heißt, unterm Strich ist halt das Thema, wie bei Steven, da war es ja quasi ein Tumor, den man operativ entfernen konnte. Das ist ja quasi dann wahrscheinlich für den Körper einfacher wegzustecken, als halt komplett die Chemo. Steven und ich haben ja auch vor kurzem nochmal eine Folge zu Chemo gemacht, was vielleicht auch für den einen oder anderen interessant ist, was das überhaupt ist und was für Nebenwirkungen sowas haben kann. Das heißt, Thema Heilungschancen ist schwer einzuschätzen wahrscheinlich dann, weil man muss natürlich gucken, wie die Chemo funktioniert und wie sie anspringt, was die Nebenwirkungen gegebenenfalls sind, ob man weiterfahren kann. Würdest du das so für dich jetzt sagen, dass das so einzuordnen ist, es an der Stelle oder für dich einzuordnen war?
Also tatsächlich gilt Lymphdrüsenkrebs als einer der Krankheiten, die man mit am besten heilen kann, wenn man über Krebs spricht. Mhm. Die Ärzte haben mir gesagt, wenn ich es mir aussuchen muss, habe ich mir einen richtigen ausgesucht. Das ist wie so ein Sechser am Lotto sozusagen. Okay. Weil tatsächlich einfach die Heilungswahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist. Die liegt bei über 95% etwa. Weil man einfach diesen Krebs sehr gut kennt und man weiß, mit welchen Chemomitteln man den einfach direkt bekämpfen kann.
Okay, das heißt, Heilungschancen bis zu 95% ist natürlich statistisch ausgedrückt jetzt an der Stelle, ist aber vielleicht für den einen oder anderen, der das jetzt hört, ist ein Stück auch Hoffnungsschimmer, dass vielleicht, klar, Diagnose Krebs ist ein schwarzer Tag, definitiv, aber wenn es gute Heilungschancen gibt, gerade im Chemo etc., da ist ja die Medizin glücklicherweise sehr weit fortgeschritten. Und nicht mehr vielleicht wie vor einigen Jahren, Jahrzehnten, wo man im Endeffekt nicht genau wusste, wie ein Körper darauf reagiert. Man weiß ja relativ viel mittlerweile darüber, über das Thema Chemotherapie etc.
Ja, total. Also er war ja Gott sei Dank auch in einem sehr frühen Stadium. Also ich habe es super früh ertastet. Also er war in 2a und es gibt insgesamt 4 Stadien. Also von daher, es war insgesamt kurz über der Brust. Ne? Also es hat nach unten gestreut oder von unten nach oben, man weiß es ja nicht. Und je früher man es erkennt, desto besser auch nochmal die Heilungschance. Das war auf jeden Fall auch noch eine richtig gute Sache. Problematisch war halt, ich meine, das ist auch jetzt noch aktuell, das Thema Corona. Gerade wenn man wenn man eine Chemotherapie durchmacht, darf man ja auch keine Erkältung, gar nichts kriegen. Also man hat ja eigentlich kein Immunsystem mehr. Und deswegen hat auch tatsächlich die Onkologin gesagt, dass er nicht in der stationär bleiben sollte, sondern dass das Ganze ambulant auch machen soll. Weil wenn er Corona kriegt, dann bringen auch die 95% nichts.
Klar. Also
da muss man halt aufpassen. Und das war eigentlich eher für uns dann nochmal so ein bisschen die größere Herausforderung. Wir haben uns gedacht, die Ärzte machen das schon, aber wir müssen auch unseren Part dazu beitragen.
Ja, das ist schwierig. Kann ich gut nachvollziehen, weil im Endeffekt bist du ja überall irgendwie konfrontiert gewesen und die Medienlandschaft war ja auch voll mit Horrorszenarien. Und wenn du dann halt selber zur Risikogruppe Nummer 1 gehörst, das ist bestimmt nicht so geil dann, irgendwas zu tun außerhalb der eigenen vier Wände.
Ja.
Das kann ich mir gut vorstellen, dass man sich sehr isoliert angefühlt hat, wahrscheinlich auch.
Ja, also wir haben halt für die Räume, wenn irgendjemand zu Besuch kommen wollte, direkt gesagt, ein negativer Corona-Test und nur wenn du dich wirklich 100%ig gesund und fit fühlst, weil selbst ein Schnupfen oder eine normale Erkältung, wie es ja auch noch gab zu der Zeit, gefährlich mit einer Lungenentzündung, mit irgendwas anderem. Deswegen wenn ich Leute getroffen habe, sind wir irgendwie raus eine Runde spazieren.
Vor allem, weil ja auch deine Therapie über den Winter ging. Also da hast du ja sowieso die Krankheitsjahreszeit schlechthin.
Genau.
Jetzt habe ich noch 2 Fragen. Eine Frage ist, Lara, du hast vorhin gesagt, so habt ihr es zwar erkannt, aber Niklas oder ihr beide, euer Account, den ihr über Instagram betreibt, ihr habt schon die eine oder andere Nachricht bekommen. Woran kann man es denn noch erkennen?
Also ganz wichtig zu wissen ist, dass es auch ganz alltägliche Symptome sein können. Also Man kann sich das vorstellen, die Krankheit wächst so im Halsbereich wie so eine Traube nach unten. Und irgendwann kann es halt sein, dass da Lymphknoten in der Nähe der Lunge sind oder so und man hat auf einmal einen starken Reizhusten. Es kann sein, dass die irgendwie zwischen der Wirbelsäule anschwillen und dann drückt es irgendwo auf den Nerven und Rückenschmerzen. Das sind so eher untypische Symptome, wo man am Anfang eigentlich nicht weiß, was, wie man die einordnen soll. Ganz wichtig natürlich die taschbaren Lymphknoten, sowohl im Achselbereich, hier komplett am Hals bis hinter die Ohren, in der Leistengegend. Wenn da irgendwas verhärtet oder vergrößert sein sollte, auf jeden Fall abklären. Wenn die Krankheit schon weiter fortgeschritten wäre, kommen noch solche Themen wie Gewichtsverlust, Nachtschweiß. Viele haben auch so einen Ganzkörperjuckreiz oder je nachdem einen Ausschlag. Das sind auch so Begleitsymptome, aber eher seltenere. Wichtig sind da wirklich die geschwollenen Lymphknoten.
Ja, genau. Also wir haben tatsächlich einige, die uns geschrieben haben, so wie du gerade eben schon gesagt hast. Manchmal muss es auch gar nichts Schlimmes sein. Also das ist wirklich auch nochmal wichtig zu sagen. Einfach abklären lassen, vor allem noch nicht verrückt machen, bevor man noch kein Ergebnis hat. Das kann wirklich einfach nur was ganz Banales sein. Eine Person hat uns geschrieben, da hat es auch der Partner gesehen. Also er tastet das total, also gleiches Stadium und alles, also total Copy-Paste quasi. Nein, also es ist ja wirklich, also ich glaube, es ist auch wichtig, dass man als Partner oder Partnerin da wirklich aufmerksam ist. Und wenn was ist, wirklich einfach anspricht und Hauptsache abklären lassen. Danach kann man auch nochmal, also wenn es wirklich nichts Schlimmes ist, dann ist ja umso besser. Da muss man sich keine Gedanken machen. Aber vorher ist natürlich alles im Kopf.
Genau. Eben lieber einmal mehr über die Vorsorge Gedanken machen, als einmal zu wenig. Definitiv.
Ja. Genau, also einen Punkt möchte ich noch ergänzen, und zwar das Thema Blut. Es gibt keinen Tumormarker für die Krankheit. Also mein Blutbild war bis kurz vor der Chemo im astreinen Zustand, also konnte man gar nichts sehen. Und das war eigentlich bei mir auch bis zuletzt die Hoffnung, dass es vielleicht doch irgendwas anderes ist.
Das heißt, bei dir war der einzige oder die einzige Sache, die man hätte oder woran man es hätte erkennen können, eigentlich so das Geschwür am Hals, was Lara dann ertastet hat.
Genau, oder manche haben auch einen Zufallsbefund, die hatten irgendwie einen MRT, weil sie Schmerzen in der Schulter hatten, wie auch immer, und dann erkennt man sowas dann auch.
Ja, oder kurz vor einer OP war das doch auch nochmal, das war mit dem MRT, ne?
MRT, genau, also ein Zufallsbefund ist auch relativ gängig. Und am Ende bekommt man dann PET-CT, wo man dann wirklich was sieht, wo sie überall im Körper befallen sind, und danach wird dann auch das Stadium bestimmt und anhand davon die Therapie.
Das heißt also, gehe ich damit richtig, wenn ich sage, ich kann eigentlich so eine richtige Vorsorge gar nicht betreiben, außer ich muss halt da aufmerksam für sein, aufgrund von Veränderungen an meinem Hals oder an meinem Körper oder in den Regionen, die ihr ja beschrieben habt. Also so eine richtige Vorsorge gibt's ja tatsächlich gar nicht dann, oder?
Nein, tatsächlich gibt's keine. Also wäre wünschenswert, dass man sich das irgendwie, aber letztendlich, wenn man keine Anzeichen hat, ist es schwierig, da vorab irgendwie was zu sagen, ja.
Ja, das ist ja so ein Stück weit dann eigentlich so das Heimtückische am Krebs, dass er sich quasi so versteckt, bis man ihn findet. Also wirklich findet. Also man kann eigentlich nichts tun, wie Steven ja richtig sagt. Man kann nicht irgendwie sich das mega gesund ernähren, jeden Tag 20 Kilometer laufen. Das bringt alles nichts. Da ist dann irgendwo im Körper vielleicht bei jemandem Hochsportlichen drin und bricht halt dann irgendwann aus. Vielleicht ist es in dem Fall gut gewesen, dass er halt hier, also bei dir, hier ist gut, sieht keiner außer ich, im Bereich des Halses im Endeffekt ertastbar war. Das ist das Problem am Podcast, das habe ich bis heute nicht, dass er die Sachen beschreibt, dass es keiner sieht. Dass man im Bereich des Halses oder irgendwo, wo halt Lymphknoten halt extremst an der Oberfläche liegen, dann im Endeffekt eine Schwellung gezeigt hat und im Endeffekt dadurch auch ertastbar war. Eine ganz kurze Frage noch, ganz kurz zu dem Thema Schwellung. Hat es sich das hart angefühlt oder so weich? Wie fühlt sich sowas an?
Tendenziell wird es eher hart sein, aber ich habe auch schon Fälle gehört, da war es weich. Also das gibt es leider keine Aussage, dann auch, ob beweglich oder nicht beweglich. Die Gruppe war nicht beweglich, der eine, der war vielleicht ein bisschen beweglich, das ist nicht pauschal. Und ich habe auch zum Beispiel einen kennengelernt, der war im absoluten Endstadium. Bei ihm ist erst am Schluss und am Schlüsselbein einer hochgeploppt und hat es dann aber schon im Organ drin, vielleicht sogar schon im Knochenmark. Deswegen hatte ich eigentlich das Glück, dass ich es nur am Hals oder dass wir es direkt am Hals taschen konnten. Und zwar nur dort und nicht schon irgendwo anders im Körper.
Gleichzeitig auch das Glück, ne, je früher man mit der Therapie beginnt, gar nicht mal jetzt im Hinblick darauf, dass man 100%, das heißt 95% wieder gesund wird, aber je früher man das Ganze erkennt, desto fitter ist der Körper ja auch noch und desto besser steckt man auch eine Chemotherapie weg. Also wenn ich ihn so angeguckt habe, also jeder Zyklus, der den Körper so geschlaucht, das war echt heftig. Ich war echt froh, dass er da noch fit rein ist, auch als jemand, der wirklich vorher Sport gemacht hat und so. Also das wäre anders schon hart gewesen.
Ja, Wahnsinn. Steven.
Ich habe gewartet, dass du es abmoderierst, Nico. Weil wir haben jetzt schon 20 Minuten. Die Basic-Folge hätten wir da tatsächlich.
Ja, eine Sache können wir vielleicht noch ergänzen. Also ihr hattet das vorhin ja schon einmal gesagt, dass wir viele Nachrichten kriegen auf Instagram. Also wir haben eine Instagram-Seite, die nennt sich Hard Time Travel. Also wie das
verlinken wir definitiv auch unten in den Shownotes. Sorry, Lara, dass ich dich unterbrochen habe.
Alles gut. Genau, und wir würden uns natürlich freuen, wenn der eine oder andere oder die eine oder andere mal vorbeischaut und uns vielleicht eine Nachricht schreibt. Also gerade wenn es auch Fragen gibt, wir sind auf jeden Fall für jeden da. Wir sind total offen, was das Thema angeht. Also meldet euch einfach.
Ja, das ist doch vielleicht ein gutes Schlusswort für die Folge. Und da tue ich uns in Steven auch einen Gefallen. Ich moderiere das Ganze jetzt mal ab. So. ja, danke schön, dass ihr heute zu Gast wart bei uns. Wie gesagt, folgt auf Social Media, im Endeffekt dem Kanal, wenn ihr Fragen habt. Und wenn ihr natürlich Fragen auch rund um das Thema habt, was das Thema Podcast angeht, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Ich sag danke.
Ja, vielen Dank, Niklas und Lara.
Danke euch.
Danke.
Und Achtung, auf Wiederhören.
Oh Gott, oh Gott. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.